Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 15. Juli 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Abo, 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 das ist so wichtig. Ja, Toma, Toma, Tom oder wie Urs Bruder, Urs Bruder, Urs Bruder. Wenn ihr wirklich einen kritischen Blick wollt auf Bundesbern, wenn ihr wollt wissen, was läuft im Bundeshaus, im Parlament und so weiter, dann ist das die Sendung, die ihr nicht könnt verpassen könnt, wie wir auch immer wieder feststellen. Bundesräte hören uns, Chefbeamte hören uns. Alle regen sich über uns auf, oder viel, aber alle hören das. Es ist der einflussreichste Podcast überhaupt von der Schweiz. In dem Sinn, sind dabei. Ihr könnt das kostenlos hören, aber damit wir das kostenlos machen können, brauchen wir eben gleich Geld. Deswegen abonnieren, nebelspalter.ch, dort ein Abo lösen. Das würde uns freuen und auch unterstützen. Gut, gehen wir zum heutigen Tag. Wir haben eine kleine Aktion gemacht mit dem Nebelspalter, nämlich wer reicht die dümmsten Vorstöße ein in der Session. Und wir haben das prämiert, wir haben einen Wettbewerb gemacht. Ihr Zuhörer und Leser und Leserinnen und Zuhörerinnen haben abgestimmt. Dominik, was ist das Ergebnis?
Ja, ich fange auf dem Platz 3 an, um es ein bisschen spannend zu machen. Auf dem 3. Platz ist Nationalrätin Mariona Schlatter, Grüne Zürich. 12% von allen Stimmen haben ihr Anliegen zum dümmsten Vorstoss erklärt. Sie will, dass man die urbanen Hitzeinseln in der linksgrünen Stadt, das hat sie so natürlich nicht geschrieben, dass man die in die Naturgefahrenkarte vom Bund aufnimmt. Also, dass nicht nur Platten oder andere Ortschaften dort aufgeführt werden, sondern auch die Hitzeinseln im linksgrünen Zürich. Und das sei ganz wichtig, das sei wichtig in den Zeiten vom Klimawandel.
Gut, das ist herzig. Es geht ja nur darum, einfach die Hysterie, was den Klimawandel betrifft, aufrechterhalten, den Leuten Angst machen, das Leben vergiften, den Leuten richtig eine schlechte Laune verpassen. Und es ist gut, dass ihr, die hier abgestimmt habt, ihr Zuhörer und ihr Leser, endlich das durchschaut und merkt, die Linke, die bewirtschaftet Angst, Neurose und Paranoia. Das ist eine ganz negative Stimmung, die ganze Zeit verbreitet. Es ist eine Nörgeli-Stimmung, es ist eine Weltuntergangsstimmung, es ist eine Verliebtheit im Abgrund und in die Hölle. Das sind die Linken. Und deshalb hört auf, die unterstützen, wählt die nicht und schaut mal, was für birrenweiche Vorstöße die aus dem raus machen, um uns Angst zu machen. Gut, gehen wir zum nächsten Rang.
Ja, nur ein bisschen besser ist die grüne Zürcher Nationalrätin Merit Schneider. Sie stört sich daran, dass 96% der Hülsenfrüchte aus dem Ausland kommen. Wahrscheinlich mit der Personenfreizügigkeit. Und dass wir zu wenig krumme Rüebli und krumme Gurken können essen. Und sie hat darum zwei Vorstöße gemacht. Eben, es bräuchte eine Lockerung der Normen bei der krummen Gemüse. Und es brauche ich Grenzschutzmassnahmen für Sojabohnen und andere Hülsenfrüchte, die Veganer verspeisen.
Gut, das ist sehr nett, dass man auch die Rüebli, die wirklich vom Schicksal getroffen sind, wirklich verstümmelt auf die Welt gekommen sind, aus ihrem Boden rausgedrungen sind, leider verstümmelt, nicht mit allen diesen Attributen versehen, die ein gutes Rüebli sollte haben, dass man sich um die kümmert. Also ich finde wirklich, da sieht man nämlich, wie Merit Schneider sich um jede Minderheit kümmert. Ob sie im Boden ist oder auf dem Boden rumläuft. Einfach Minderheiten, Opfer, ist wieder genau das Gleiche. Eine Nörgeli-Partei, eine negative Partei. Immer, immer, überall Problem. Überall arme Opfer, Opfer, Opfer. Jetzt sind sogar die Rüebli die Opfer. Gut, weiter.
Und auf dem ersten Platz, mit grossem Abstand, 49% von allen Stimmen haben sich ausgesprochen, der dümmste Vorstoss, es sind eben mehrere, aber sie haben sie zusammengenommen, weil alle in ein Thema gehen, kommt von der Tamara Funicello, Sozialdemokratin aus Bern. Sie fordert mit mehreren Vorstössen eine feministische Verfassungsrevision. Der Staat soll überall Kondom und Tampons verteilen, weil es ging um das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung, wo nur der Staat richtig bewahren
kann. Genau, auch das ein Nörgeli-Vorstoss, weil unsere Verfassung, die jetzt schon meiner Meinung nach viel zu links rausgekommen ist, aber das ist ja gleich. An der tun wir jetzt auch noch nörgeln und die tun wir jetzt auch noch neu rausnörgeln. Ja, weil natürlich Tamara Funicello wirklich eine der besten Parlamentarierinnen ist, etwa von Westeuropa, vielleicht auch von der überhaupt grundsätzlich von der Welt wahrscheinlich, können wir sie auszeichnen. Sie kommt einen schönen Preis über, und zwar ist das ein Jahresabonnement vom Nebelspalter. Damit sie jeden Tag beste Laune hat, dass sie am Morgen aufstehen kann und wirklich Text lesen kann, die sie herausfordert, wo sie ein bisschen zum Nachdenken bringt und sie ein bisschen vielleicht anregen, noch dümmere Vorstöße zu machen. Also in dem Sinn, danke vielmals für diesen Vorstoss, Tamara. Das freut uns sehr. Und natürlich, ich muss sagen, eine grosse Ehre. Wir gratulieren zu dieser grossen Ehre. Und in dem Sinn, schöne, schöne Ferien. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Wir haben den Christian Imark, der sich ein bisschen vergessen hat. Und ich sage das extra so, weil auch ich ab und zu mich vergesse, wenn ich da so ab und zu rante. Aber der Christian Imark hat sich wirklich auch vergessen. Um was geht's?
Ja, der Unterschied ist, er hat es noch geschrieben auf Facebook. Er hat sich aufgeregt über das Interview mit der Ex-Bundesrätin Doris Leuthard, wo er, wie immer, wir haben es gestern ja behandelt, immer das Gleiche erzählt, nämlich, es wird niemand investieren in Atomkraft und die Energiewende ist schon gut und das Stromabkommen ist super und alles. Er hat dann auf Facebook geschrieben, Zitat, ein Huhn ist auch nach ihrem Rücktritt ein Huhn. Und dann zwei Hühner, eigentlich Gückel-Emojis, komischerweise. Und er begründet dann folgendermaßen: sich beklagen, dass niemand in eine Technologie investiert, die sie selbst verboten hat. Und dann macht er so ein Zeichen für «Läng mir am Kopf». Und die Schweiz beim Strom von der EU abhängig machen, nochmal «Läng mir am Kopf». Die Schweiz, das Volk, müsse die Fehlentscheid korrigieren, damit die Schweiz unabhängig bleibe und die Wirtschaft wettbewerbsfähig.
Genau, und wie du gesagt hast, das hat der Blick hat das aufgeregt. Der Blick ist ja ein Gouvernantenblatt, oder? Das ist ja eigentlich früher einmal eine Boulevardzeitung gewesen, die davon gelebt hat, dass man ein bisschen Tabu bricht, dass man ein bisschen frech ist, unverschämt ab und zu, die Leute auch ein bisschen, ja, angreift auf eine Art, die ein bisschen unter der Gürtellinie ist. Das ist Boulevard. Das ist gutes Boulevard. Jetzt ist das nur noch eine Nörgeli-Zeitung, eine Nörgeli-Gouvernantenzeitung. Frau Rottenweiler hat dort den Stab übernommen. Nein, ein bisschen lächerlich. Aber, jetzt in eigener Sache, meine Frau hat mich sehr kritisiert, zu Recht. Ich habe Frau Budliger, Helene Budliger, Staatssekretärin im SECO, wo alle Verhandlungen führt mit Amerika, wo eine wichtige Rolle spielt und meistens eine gute Rolle. Wir haben es ja gesagt, Mercosur ist wieder ein Erfolg. Also nachdem sie Indien ins Ziel gebracht hat, hat sie jetzt auch die Mercosur-Verhandlungen elegant, exzellent gemacht. Dafür da müssen wir ihr gratulieren. Im Zusammenhang mit der Rahmen Verträge sind wir ein bisschen anderer Meinung. Da finden sie, das ist gut. Und wir haben sie, wir beide haben sie kritisiert, aber ich habe mich dann eben vergessen, so wie der Christian. Ich habe sie als Lügnerin bezeichnet, weil ich gefunden habe, sie durch die Rolle vom Schiedsgericht ein bisschen gar schönreden. Zu dem bleibe ich. Es war eine Schönrede gewesen, aber Lügnerin ist hart. Und zweitens, wie du weißt, Christian, Dominik, wir sind ja der Meinung, Lügen ist sowieso auf dem Index. Man sollte das Wort nicht brauchen, weil letztlich muss man ja immer können anweisen, dass die Leute ein schlechtes Motiv haben, wenn sie lügen oder nicht Worte sagen. Und das können wir ja gar nicht wissen. Also ich tue mich offiziell, formell entschuldigen bei der Helene Budliger, Staatssekretärin im SECO. Und ich gebe zu, meine Frau hat mich auch so grausam zusammengestaucht, dass ich gefunden habe, ja, also gut, kannst ja nicht mehr leben daheim, wenn da so eine Stimme ist. Nein. Ich habe schon der Frau Budliger selber gesagt, das ist ein bisschen gut. In dem Sinn, das noch schnell in eigener Sache. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Und das ist natürlich das grosse Thema, das ist Talk of Town. Der Donald Trump. Hat er jetzt die Kehrtwende vollzogen, wenn es um die Ukraine geht oder nicht? Dominik, was sind da die neuesten Einzelheiten?
Ja, Fakt ist, er will der EU Waffen verkaufen, wichtige Waffen, Flugabwehrwaffen, Raketen und Munition an die NATO liefern. Und die kann die Sachen dann aber weiterliefern an die Ukraine. Er will also nicht direkt die Ukraine unterstützen, er will auch ein Geschäft machen, weil das steht zwar in den Details nicht, sondern es ist natürlich klar, dass die Länder vermutlich die USA abzahlen und wenn er es an die Ukraine schickt, dann wird das irgendwo auf einem Konto als Schuld oder als Darlehen dann gebracht. Von dem her finanziell sicher gut. Aber es wäre wirklich eine Kehrtwende, weil dann die Ukraine das überkommt, die sie wirklich dringend braucht. Ich meine, über die letzten Tage jeweils in der Nacht Angriff mit Drohnen und Raketen, und zwar, weißt du, also in den Hunderten anzahlmässig, auf Zivilisten, nicht auf militärische Anlagen oder nicht nur, sondern wesentlich auf Zivilistinnen und Zivilisten. An sich ein Kriegsverbrechen, das macht man nicht, das gibt es nicht. Zum einen mal klarstellen, es gibt auch Putin-Fans, die Bern einfach hören. Das ist einfach unter jedem Anstand, der eigentlich auch im Krieg ein bisschen noch eine Rolle spielen sollte. Aber es könnte wirklich sein, dass Amerika da eine neue Rolle spielt. Und klar, man muss es dann umsetzen, man muss die Wirkung anschauen. Aber interessant ist es schon, weil Donald Trump auch im Inneren, auch in den USA, natürlich immer noch unter Druck ist von dem Teil von seiner Bewegung, wo das völlig anders sieht.
Genau, also es ist wirklich noch relativ früh, um das wirklich abschliessend zu beurteilen. Ich weiss es auch nicht, ist es jetzt kehrtwendig oder nicht. Es ist sicher bemerkenswert. Es tut auch alle ein bisschen Lügen strafen, die immer das Gefühl hatten, eben der Trump hätte die Ukraine aufgegeben, hat sie abgeschrieben und so weiter. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ob er jetzt wirklich voll gegen die Russen geht oder nicht. Der Benedikt Neff, unser ehemaliger Kollege von der Basel-Zeitung, hat das heute in der Zürich-Zeitung in einem Kommentar glänzend beschrieben. Die Ambivalenz, die ich auch empfunden habe, wenn man schaut, wie er da mit dem Mark Rutte im Oval Office das verkündet hat, merkt man, er schont den Putin immer noch. Also Trump ist vorsichtig. Also der Rutte hat dann viel deutlicher gesprochen, was die Ukraine betrifft. Das war auffällig, oder? Der Trump hat das Wort Ukraine praktisch nie ins Maul genommen. Also der Benedikt Neff hat das sehr gut beschrieben. Von dem her wissen wir es nicht, aber mein Gefühl ist, mal, es ist eine Kehrtwende, es ist deutlich, weil ich glaube, und das ist ein anderer, der Putin, der checkt es nicht. Der hat wirklich das Gefühl, er könnte das aussitzen. Der hat jetzt wirklich das Gefühl gehabt, der Trump, so wie alle anderen amerikanischen Präsidenten, der führe ja die Nase rum. Der führe jetzt an der Nase rum und tun einfach weiter bomben. Und dadurch hat er nämlich den Trump praktisch unter Zugzwang gedruckt, oder? Weil er verliert ja das Gesicht. Der Trump verliert das Gesicht, wenn er da weiter das akzeptiert. Und von dem her muss ich ehrlich sagen, alle die Leute, die immer der Meinung sind, was für ein genialer Strateg der Wladimir Putin ist, nein, er ist dumm. Er ist richtig dumm, weil er das Machtverhältnis falsch einschätzt. Er checkt nicht, und das hat man ja beim Iran gesehen, wie die Amerikaner, wenn sie wollen, jedes Militär können ausschalten. Und von dem her muss ich sagen, Putin, so gute Bedingungen hat er nie bekommen, wie er es jetzt bekommen hat vom Trump. Also, ich meine, er hat ja Krim bekommen, Ostukraine bekommen, NATO-Beitritt ausgeschlossen. Hey, da müsst ihr ja zustimmen.
Ja, vielleicht noch ein Aspekt. Der Trump hat auch gesagt, wenn jetzt nicht endlich mitmachst bei einem Frieden, bei einem Waffenstillstand oder Frieden, dann 100% Zoll auf russische Waren. Das ist aber funktioniert dann nur, da tut David Blair im Telegraph weist darauf hin, das funktioniert nur, wenn man die wichtigste Einnahmequelle von Russland, nämlich den Verkauf von russischem Öl via China, auch angeht. Und das ist interessant, bereits jetzt hat China reagiert. China hat gesagt, man werde Russland trotz der Drohung aus den USA noch stärker, noch tiefer, das Wort ist deeper, unterstützen. Das heisst, am Schluss ist der Trump schon auch konfrontiert, halt wirklich muss halt wieder das Wort nehmen, mit einer Achse des Bösen. Also Russland, Iran, wo Drohnen liefert, Peking. Am Schluss wird er irgendwo durch auch dort hingeschoben, wieder sich zu überlegen, was er mit dem ganzen Konstrukt anfängt als USA.
Aus meiner Sicht auch von den Chinesen nicht sehr intelligent, weil er tut natürlich jetzt, also Chinesen tun im Prinzip jetzt die ganze Basis von Trump wieder einigen, weil die Falken sind, was China betrifft, sich sehr, sehr einig. Dort gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viele Diskussionen. Die Ukraine ist die Spaltung ein bisschen grösser, aber wenn die Chinesen sich so eindeutig auf die Seite der Russen stellen, ja, auch dann kann der Trump eigentlich fast nicht anders, als nachher die Russen anfangen zu bekämpfen. Also von dem her nicht so intelligent. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht noch für die europäischen Nörgeli-Journalisten, die jetzt festgestellt haben, da die armen Europäer müssen das zahlen und die Amerikaner machen nur ein gutes Geschäft. Nur eine kurze Erinnerung, der erste Golfkrieg, der George Bush, der Ältere, der hat sich auch praktisch den ganzen Krieg zahlen lassen von den Deutschen und von den Japanern. Das war eine Zeit von Helmut Kohl, wo wir noch Staatsmänner hatten in Bonn, die gewusst haben, ja, Deutschland bringe das natürlich innenpolitisch nie durch, dass da Deutschland sich könnte beteiligen an dem Krieg. Das Gleiche gilt natürlich für Japan. Aber beide Länder haben natürlich gewusst, als enge Verbündete der Amerikaner, haben gewusst, hey, da müssen wir mitzahlen. Der Krieg gegen Kuwait, der ist für uns auch wichtig. Es geht um die Ölversorgung aus dem Nahen Osten. Wir zahlen einfach. Das ist genau die richtige Lösung. Bin ich absolut überzeugt. Der Ukraine-Krieg ist eine Sache der Europäer. Und wenn wir schon die Armee nicht haben und die Waffen nicht haben, dann sollen doch die Amerikaner die schicken, aber mehr zahlen. Übrigens, auch die Schweizer könnten langsam sich mal überlegen, was könnten wir noch für Beiträge leisten. Und da gehen wir jetzt zu unseren Kampfflugzeugen. Claude Nicollier hat da eine sehr gute Idee gehabt.
Ja, er hat der NZZ am Sonntag gesagt, es wäre wirklich ein Blödsinn, wenn wir jetzt irgendwie, weil es jetzt halt ein bisschen schwierig geworden ist mit dem Kauf von diesen F-35 A, wenn wir jetzt da die Verträge aufkünden. Im Gegenteil, die Schweizer Luftwaffen müssen wir aufstocken. 36 Stück F-35 sind das Minimum. Er ist der Meinung, man sollte mehr F-35 kaufen. Das haben ja wir auch schon gefordert. 50, sagt der Claude Nicollier. Ich würde, weil es so gäbig ist, 36 einfach mal 2 rechnen. Das gibt 72 wunderschöne Flugzeuge.
Gut, ich bin mit 50 zufrieden. Gib es jetzt zu. Ich finde Claude Nicollier, bravo, gratuliere. Das ist einmal ein konstruktiver Vorschlag. Martin Pfister, gut zuhören. Das müssen wir jetzt genau machen. Ist übrigens auch das, einfach wieder von Trump lernen. Immer den Stein viel, viel weiter rühren, als der Gegner erwartet. Die Linken würden durchdrüllen, wenn die Bürgerlichen jetzt einfach die drei Parteien würden sagen, hey, wir wollen jetzt 72. Fertig. Wir gehen voll ins Parlament und machen 72. Also von dem her, tönt eure Gegner ab und zu ein bisschen überraschen. Gut. Gehen wir noch zum letzten Thema. NZZ, einen sehr guten Artikel im Feuilleton. Dominik, komm, wo geht's?
Ja, das hat man in Zürich wahrgenommen. Ich weiss nicht, ob außerhalb auch. Es hat so einen Hype gegeben um eine Kandidatin, Mandy Abou-Chouaq. Sie hat wollte Stadtpräsidentin werden. Sie ist im Kantonsrat für die SP. Und sie hat ihren Hut in den Ring geworfen, weil sie Stadtpräsidentin werden wollte. Sie hat einen migrantischen Hintergrund, wie es jetzt so wunderschön heisst, und sie hat eigentlich aus dem ihr politisches Geschäftsmodell gemacht. Sie hat gesagt, die SP Zürich muss jetzt den Mut haben und sie nominieren. Und die SP hat eine lange Versammlung gemacht und hat am Schluss sie nicht einmal für den Stadtrat nominiert. Das war eine harte Ohrfeige. Also Linksaktivisten rund um den Filmemacher Samir, der eben auch aus seiner Herkunft aus dem Nahen Osten das Geschäftsmodell gemacht hat. Sie haben eine Petition lanciert. Es ist genug, haben sie angeprangert. Die linken Parteien, die SP, haben ein strukturelles Problem. Menschen mit Migrationshintergrund sind nur Listenfüller. Und man tut sie aber ganz bewusst von der Macht fernhalten. Das ging so nicht. Und das, weil 50% der Bevölkerung in Zürich sind ja migrantisch prägt und die brauchen endlich eben die Macht. Wir sind für euch gut genug, um die Wahllisten bunter zu machen, aber wenn es um echte Entscheidungsmacht geht, bleibt der Zugang verwehrt. Und der Kassem El-Ghazali, der weist jetzt darauf ein, dass das genau retour neuer Feudalismus ist, wenn die Herkunft wichtiger ist als das, wo man politisch erreicht hat, das, was man im Rucksack mitbringt. Er weist darauf ein, dass das eben am Schluss kann jede Opfergruppe sagen, wir wollen jetzt auch vertreten werden und dass das eigentlich eine Errungenschaft ist von unserer offenen Gesellschaft, dass das eben keine Rolle mehr spielt, die Herkunft, sondern das, was man wirklich macht. Das ist für ihn eine Refeudalisierung oder er sagt sogar, und das finde ich grossartig, es sei der Weg in die Balkanisierung. Oder wenn religiöse Gruppen, Altersgruppen, Geschlechtergruppen, Berufsgruppen, sexuelle Orientierung. Am Schluss haben wir eine atomisierte Gesellschaft ohne gemeinsame politische Basis. Und das ist für ihn eben das normale Staatsbürgertum. Wir sind alle Bürger in diesem Land und wir stimmen ab und wir wählen, wer von uns in eine Regierung will gehen.
Genau, das ist ein sehr, sehr guter Artikel. Von wo kommt er? Er ist noch lange Schweizer, aber woher kommt er eigentlich?
Er kommt ursprünglich aus Marokko. Er ist 2011 in die Schweiz geflüchtet. Er ist am Anfang sehr religiös aufgezogen worden, ist dann links und Kommunist geworden, hat als solcher müssen flüchten und in der Schweiz ist er das geworden, wo ein richtig guter Schweizer ist. Nämlich ein überleiter Liberaler mit grossem philosophischem Background, wo eben drum über so Themen dann auch schreiben kann, weil er die grossen Bögen sieht, wo letztlich unser Land stark gemacht haben und woher sie eben bedroht werden von so Leuten, von den Linksaktivisten rund um den Filmemacher Samir.
Genau, also eigentlich der klassische Weg von jedem mehr oder weniger intelligenten Mensch, von links nach rechts, das ist der richtige Weg. Nein, vielleicht noch schnell zum anderen, ich meine, es ist ja nicht nur Balkanisierung, es ist eigentlich Rassismus, oder? Ich meine, einfach umgekehrter Rassismus. Früher hat man gesagt, nur die Weißen dürfen in den Stadtrat und jetzt sollen nur die Schwarzen in den Stadtrat. Ist echt das nicht rassistisch? Und was eben viele von den Linken, die das so vertreten, nicht, meiner Meinung nach nicht begreifen, ein Unrecht in der Vergangenheit. Und es hat Unrecht gegeben, völlig klar. Nicht in der Schweiz. Wir haben keine Vergangenheit von Rassismus. Tut mir leid. Wir haben leider keine Kolonien gehabt. Leider auch keine Sklaverei gehabt. Es ist nicht das gleiche Problem wie in Amerika. Aber trotzdem, wenn wir jetzt Amerika anschauen, ein Unrecht in der Vergangenheit macht man nicht besser. Indem, dass man es nachher in der Zukunft auch zu einem anderes Unrecht begeht. Und es ist ein Unrecht, wenn jemand nur weil er eine weisse Hautfarbe hat oder das falsche Geschlecht hat, nachher nicht gewählt wird. Und ich meine, wir können schnell zurück zu unserer Preisträgerin Tamara Funicello. Sie ist auch gewählt worden, sehr, sehr jung. Ohne jeden Leistungsausweis hat einen alten, bewährten, sehr, sehr einflussreichen Gewerkschafter, oder? Corrado, wie hat er geheißen?
Guardini.
Guardini. Hat sie rausgerührt, nur weil sie Frau ist. Nur weil sie Frau ist.
Wie hat er einen migrantischen Hintergrund?
Genau. Nur weil sie Frau war. Nicht weil sie irgendeine Leistung gezeigt hat.
Sie hat den BH verbrannt.
Hä?
Sie hat den BH verbrannt. Markus, ja, das ist eine Leistung.
Also, das ist eben genau der Grund, warum erstens auch die feministischen Rezepte so völlig daneben sind. Das sind eigentlich genau das Gleiche. Es ist Sexismus. Es ist Sexismus, wenn man sagt, das Geschlecht ist wichtig. Nein, es soll keine Rolle spielen. Leistung allein sollte eine Rolle spielen. Gut, jetzt bei der SP finde ich es noch lustig. Irgendwo muss ich sagen, einerseits finde ich es eine reife Entscheidung. Das ist gut, oder? Dass die SP nämlich Kraft gehabt hat und gesagt hat, hey, also bitte so gut. Wir können nicht jemanden nehmen, der so keine Ahnung hat von der Politik, der erst so kurz jetzt in der Politik ist, erst, glaube ich, seit 2 Jahren. Und dann geht die Stadtpräsidentin von der grössten Stadt von der Schweiz. Also, Entschuldigung, ist schon ein bisschen unverschämt. Ist jetzt auch ein bisschen unverschämt. Ich bin mit 25 in meinen XOA-Zeiten, habe ich auch nicht gesagt, ich werde jetzt Verteidigungsminister. Also, Entschuldigung, nein, also, ist doch wahr. Also, die Leute von dieser Generation haben ja irgendwo auch noch eine Profilneurose oder einfach eine Realitätsstörung. Da haben die eigentlich das Gefühl. Gut. Aber gleichzeitig muss man kritisieren. Und deshalb verdienen es eigentlich, dass jetzt ein Samir sie kritisiert. Ich meine, die SP hätte ja ganz anders reagiert, wenn eine bürgerliche Partei so das gemacht hätte, oder? Man hätte einen schwarzen SVP-Kandidat verhindert, dass er Stadtpräsident wird. Und was hat es denn tönt bei der SP? Rassismus in der SVP, der Rassistenpartei und so weiter. Also von dem her, SP auch ein bisschen verlogen in dieser Frage. Geht doch mal weg von dem Rassismus. Hört mal auf, den Nörgeli-Rassismus und den Nörgeli-Sexismus bewirtschaften, wo heute praktisch die Hälfte ist von eurem Parteiprogramm. Geht mal weg von dem Schock.
Gut, aber es sind natürlich die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Also der Johann Wolfgang von Goethe hat das schon gewusst. Wahrscheinlich ist er auch, hat er gewusst, wie es der SP dereinst im 21. Genau. Jahrhundert ergehen wird, oder?
Genau. Der Goethe ist immer gut zum Zitieren. Der SP hat ja dazu dafür gesorgt, dass man dank diesen vielen guten linken Bildungsreformen kein Mensch mehr weiss, wer der Goethe genau ist, außer der Dominik Feusi und der Markus Somm. Gut, das ist ein Sieben einfach an dem 15. Juli 2025. Ja, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch, so könnt ihr uns am besten unterstützen. Und zweitens, nie sich entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch